Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre der Hochschuldidaktik Sachsen. Wir zeichnen auf im sonnigen März 24, es ist Ende März. Einige Hochschulen sind noch in der wohlverdienten vorlesungsfreien Zeit, andere arbeiten schon längst wieder und die Pause war kurz. Und einer von denen, die, glaube ich, eine kurze Pause nur hatten im Winter, ist heute bei uns, aber nicht wegen der kurzen Pause, sondern weil er den Sächsischen Lehrpreis 2023 gewonnen hat. Herzlich willkommen, Daniel Tillich.
Hallo Claudia.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch. In loser Reihe werden wir ja alle Lehrpreisträgerinnen und Preisträger einflechten lassen. Aus dem lehrerbildenden Lehrpreisen hatten wir schon einige Gäste in den letzten Wochen. Die sächsischen Lehrpreisträger folgen jetzt so nach und nach. Ja, und zum Podcast muss ich, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Es geht um Hochschullehre und Hochschullehrende, was dort passiert, was dort an Engagement und an Neuheiten so drin ist. Gestartet sind wir mal mitten in der Pandemie. Der Podcast läuft jetzt seit fast 4 Jahren und wir bemühen uns, es immer kurz und bündig zu halten. Das heißt, auch heute haben Daniel und ich uns vorgenommen, nicht länger als eine halbe Stunde zu plaudern. Daniel Tillich ist Lehrender an der BA Sachsen in Dresden. Der ein oder andere in Sachsen auf jeden Fall weiß es. Die BA wird ihren Namen ändern. Anfang nächsten Jahres wird eine duale Hochschule daraus. Aber auch darum soll es heute gar nicht gehen. Da werde ich mir demnächst, glaube ich, mal aus der BA und dann duale Hochschule Sachsen Leitung Leute einladen, mit denen man da ein bisschen drüber reden kann. Er ist dort am Fachbereich Finanzwirtschaft und Bank, hat, wie ich schon erwähnt habe, letztes Jahr den Sächsischen Lehrpreis für seine exzellente Lehre gewonnen. Und wir sind natürlich auch sehr stolz, dass er auch jemand ist, der das HDS-Zertifikat erworben hat, sich also kontinuierlich in Sachen Lehre auch selber weiterbildet und sogar das HDS-Zertifikat Plus, glaube ich, schon gemacht hat, was ja sozusagen unser großes Zertifikat ist. Bevor ich jetzt weiter plaudere, würde ich aber dich, Daniel, bitten, dich kurz vorzustellen. Und das starten wir ja immer mit der klassischen Frage, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Was macht gute Hochschullehre für dich aus?
Genau, also erstmal passt alles, was du gesagt hast. Gute Hochschullehre ist, glaube ich, gar nicht so sehr mit einem Satz zu beantworten. Da gibt es so viele Facetten und das ist auch unterschiedlich und abhängig von Einrichtung zu Einrichtung, von Fachsemester zu Fachsemester, von Fach zu Fach und auch von Person zu Person, was jemand als gut oder nicht so gut einschätzt und was da für Bedarfe da sind. Hier für meinen Fall versuche ich, verschiedene Aspekte eben sozusagen mich zu orientieren dran. Und da könnte als Schlagwort sein Studierendenzentrierung, Constructive Alignment und dieser Anwendungsbezug.
Mhm. Ja, das ist ja an der BA mit Sicherheit auch besonders wichtig, dass man den Anwendungsbezug herstellt oder man hat ihn ja dauerhaft auch da, weil ihr ja duale Studiengänge habt, richtig? Also Vielleicht sagst du sogar noch mal 2 Sätze dazu, weil vielleicht das Format BA auch gar nicht so vielen Zuhörern oder Zuhörern bekannt ist. Die Studierenden bei euch sind auch immer schon in der Praxis, richtig?
Genau, die haben einen Ausbildungsvertrag mit einem Praxisunternehmen und sind dann quasi im Wechsel beim Praxispartner und bei uns. Und es ist sozusagen so ein praxisintegrierendes Studium.
Okay. Das heißt, in deinem Fall sind das wirklich Banken, wo die in der Praxis sind? Okay.
Die Banken, Sparkassen, genau, die sind jetzt sozusagen im Bereich Bank und in der Finanzwirtschaft haben wir noch Versicherungsunternehmen von kleiner bis größer.
Ja. Und am Anfang hast du ja schon das gesagt, was, glaube ich, auch uns immer sehr wichtig ist, wie divers und komplex Hochschullehre ist. Das ist eben gar nicht auf einfache Formeln runterzubrechen. Jetzt gehen wir aber mal ein bisschen konkreter rein. Du hast ja den Sächsischen Lehrpreis erhalten, weil es dir besonders gut gelingt, Praxisbezüge herzustellen. Ich würde mal zitieren aus der Laudatio, die auf dich gehalten würde. Professor Dr. Tillich überzeugt nicht nur fachlich, sondern auch persönlich als Dozent und Studienrichtungsleiterbank. Ich persönlich, das ist jetzt der Laudator, was im Übrigen ein Studierender war, der das gesagt hat, kenne ihn aus der turbulenten Achterbahnfahrt namens Corona-Pandemie. Hier bewies er beeindruckend, dass Zoom nicht nur für amüsante Filter, sondern auch für hochwertige Bildung stehen kann. In einer Zeit, in der ich mich in Jogginghosen im Arbeitszimmer verkrochen habe, schaffte er es, die oft als trocken wahrgenommenen Themen wie Statistik, Wahrscheinlichkeiten, Operationsresearch oder Risikomanagement in Banken so spannend zu gestalten, dass wir als Studierende vergaßen, vor dem Bildschirm zu sitzen. Das ist ein großes Lob, aber magst du uns ein bisschen erzählen, wie dir das gelungen ist, dass Studierende dich zu Recht so loben?
Also Praxisbezüge herzustellen, macht insofern Sinn, wegen diesem Constructive Alignment zum Beispiel, ne? Also dass man sagt, die sind in der Praxis, sollen dort auch Sachen dann anwenden können und deswegen soll ich vielleicht Bezug herstellen, dass sie dann wissen, wofür sie es tun, also als Ziel. Und dann fange ich meinetwegen am Anfang des Kurses an und zu sagen erstmal, wo steckt denn eigentlich Mathe drin? Also nicht bloß zu sagen, hier übrigens, Mathe ist wichtig, ja, so wie das auch in den Einleitungssätzen jedes Mathe-Lehrbuchs steht, sondern vielleicht immer zu sagen, okay, an der und der Stelle steckt Mathe drin, wenn man einen Routenplaner aufmachen und sagen, wie kommt man denn von A nach B, da steckt Mathe drin. Oder schon bei einfachen Entscheidungen, ne? Bei einfachen Kaufentscheidungen, wenn es zwei Möglichkeiten gibt und bei dem einen ist vielleicht der Verbrauch höher, dafür der Preis geringer und bei dem anderen ist der Verbrauch niedriger, aber der Preis höher, dass man da irgendwie eine Entscheidung treffen muss. Also da fängt es ja schon an. Und da geht es dann darum, eben diese Lernziele abzuleiten. Ne? Wie kann man solche Sachverhalte mit Mathematik modellieren und dann eben auch lösen? Und die Lösung dann wieder, ne, in die reale Welt überführen. Bei der Stoffvermittlung, so in der Mitte des Semesters, ja, Lernaktivitäten dann quasi beim Constructive Alignment, versuche ich immer so die Themen mit einem Beispiel zu motivieren. Dass man dann vielleicht sagt, hier ist ein Problem und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man für dieses Beispiel auf eine Lösung, ne, weil man den Kontext kennt oder ein bisschen Kontext dazu hat. Mhm. Dass man das eben noch auf allgemeinere Probleme lösen kann, dazu brauchen wir jetzt wieder Mathematik, ein bisschen größeres Modell, vielleicht ein bisschen auf den ersten Blick abschreckende Notation, aber wenn die Studierenden wissen, eigentlich können wir das schon, also im konkreten Beispiel, ist das vielleicht einfacher, dann sozusagen diese allgemeine Formulierung noch mitzunehmen.
Und kommen die Beispiele von dir oder schaffst du es auch, was ja auch eine hohe Kunst ist, dass Studierende dann mit eigenen Beispielen vielleicht sogar aus ihrer Praxis kommen, weil die Praxis haben sie ja auch täglich oder im Wechsel Blockunterricht bei euch, Block in der Praxis.
In den ersten Semestern würde ich sagen, sind die Beispiele hauptsächlich schon noch von mir, dass ich dann aber auch gucke, ne, mich inspirieren lasse von Kolleginnen und Kollegen, wo man mal Einblick nehmen konnte in die Unterlagen oder in Lehrbücher, dass man eben ein Beispiel hat für den Studiengang Steuern und ein Beispiel für die Bank und oder ein Beispiel aus dem Handel oder sowas. Und gerade dann bei den Aufgaben, die vielleicht so ein bisschen zum Selbststudium animieren oder für das Selbststudium gedacht sind, zur Vertiefung, dass man dann eben an solche Sachen anknüpft, dass die Studierenden in ihrer Erfahrungswelt irgendwie abholt, sagen, das ist vielleicht ein Thema, auf das ich Lust habe, mich damit zu befassen.
Hast du die Herausforderung, dass Studierende sagen, wozu brauche ich denn diesen Studierenteil? Ausbildung alleine würde auch reichen?
Das, also bezüglich Mathe und so weiter?
Ja, zum Beispiel.
Da gibt es schon so Fragen, ne? Also, aber dann sagt man immer, ne, also schon mit diesen Anfangsbeispielen denke ich, dass man klar machen kann, dass Mathe schon in vielen Themen drinsteckt. Und nach hinten raus kann ich zumindest immer für meinen Bereich Finanzwirtschaft eben sagen, wo da noch Mathe kommt. Egal, ob das jetzt Bewertung von Aktien und Anleihen ist, Derivate, im Risikocontrolling weiter hinten brauche ich Mathe und Statistik, um das Risiko von Krediten oder von Darlehen einschätzen zu können, messen zu können, wie ist das Marktpreisrisiko, also wie ist das Risiko, dass sich Aktienkurse zu meinen Ungunsten entwickeln. Und das ist halt dann hinten im hinteren Teil des Studiums und im Berufsleben der Banker sicherlich ein Brot- und Buttergeschäft.
Ja. Hast du das Brot- und Buttergeschäft auch selber erlebt? Also kannst du aus eigener Praxiserfahrung auch berichten oder wie ist das?
Ich war von 2016 bis 2020 bei der Sächsischen Aufbaubank Risikocontrolling tätig und habe da Einblicke in die Bank gewinnen können, aber sozusagen nie in dem Umfang, wie die unsere Studierenden das jetzt machen. Also von der Filiale bis in die Backoffice-Bereiche alles durchlaufen, das nie, aber sozusagen ich war in einem speziellen Gebiet, so ein bisschen mit ja, Verbindung in alle anderen Bereiche schon irgendwie drin, dass man die Bank ganz gut kennenlernen konnte, ohne dass jetzt Detailwissen da in jedem Bereich da ist.
Aber schaden tut die eigene Praxiserfahrung wahrscheinlich nicht in der Lehre, oder?
Das ist, glaube ich, total wichtig hier eben an der Berufsakademie, genauso wie an der Fachhochschule ist es ja sogar Berufungsvoraussetzung, dass man in der Praxis unterwegs war.
Der Studierende, der die Laudatio gehalten hat, sagt auch, kurz gesagt, Professor Dr. Tillich hat gezeigt, dass selbst unter den widrigsten Umständen die Mathematik die Macht hat, uns gleichermaßen zum Lachen und Verzweifeln zu bringen. Hast du mal ein Beispiel für mich, die ich fern von Banken und Mathe bin, wie dir das gelungen ist? Das Lachen oder die Verzweiflung, hast du eine Erinnerung? Oder hätte ich da den Studi fragen müssen?
Also ich kann mich schon an Situationen erinnern, wo das sowohl fröhlich war, als auch sozusagen in zur Verzweiflung getrieben hat. Also grundsätzlich ist ja Mathe so ein Fach, was definitiv nie das Lieblingsfach von jedem wird. Und dann gibt es auch Themen, durch die man sich durchkämpfen muss als Studierender. Und da kommen auch Reaktionen wie, ich verstehe das nie, und dann muss man das halt noch ein zweites Mal erklären. Und dann ist man vielleicht in der Gruppenarbeit und dann geht man durch die Breakout-Sessions durch damals. Und hat man es halt nochmal versucht, mit einem anderen Blick zu erklären, oder hat vielleicht mal die anderen Studierenden aus der Gruppe gefragt, jetzt macht das doch mal in euren Worten. Ne? Und also da kann es immer schwer sein, ja. Aber ich kann mich auch an schöne Sachen erinnern, wo man eben, wie wir es im Online-Lehrer wahrscheinlich immer erlebt haben, ne? Wenn man irgendwo reinkommt und dann kommt ein lustiger Kommentar, oder die Studierenden sind mit ihrer Aufgabe fertig und beschäftigen sich gerade mit der Auswahl ihrer Hintergründe in der Videokonferenzsoftware, und da waren schon lustige Sachen auch dabei.
Klar. Aber das, was man ja im Seminarraum am Ende auch hat, ne? Also da könnte es einem ja genauso passieren, dass man in die Gruppenarbeit reinkommt und feststellt, ach, die machen jetzt gerade schon was ganz anderes. Aber ich fand einen Punkt
gerade. Oder dazu, ne? Also ich denke, ich bin jetzt nie kein todernster Typ, der.
Ja, also vielleicht hätten wir die Folge auch über Humor und gute Lehre machen können, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und was ich aber noch sagen wollte, was du gerade in so einem Nebensatz erwähnt hast, dieser Aspekt von andere Blickwinkel, andere Vokabeln. Ne? Also, dass es ja manchmal schon hilft, dass jemand anders das Gleiche nochmal erklärt und der benutzt nur ein anderes Wort, und auf einmal sieht man bei Studierenden nahezu, wie so im Kopf die Glühbirnen angehen und sie haben es verstanden, weil man selber das Verb nie benutzt hätte oder so. Ja.
Genau.
Und das, finde ich, ist manchmal auch schon der erste kleine Trick der Studierendenorientierung. Lass doch die Studierenden das mal erklären. Da wird es schon einen geben, der das mit anderen Worten erklärt, aber vielleicht die Studierenden, die es bisher nicht erreicht hat, erreicht.
Das geht bei Mathe, Statistik und so, geht das auch ganz gut. Die müssen ja eh rechnen, ne? Und wenn ich dann denen eine Aufgabe gebe, dann sollen die halt in Kleingruppenarbeit das was berechnen. Ja? Und ich habe dann die Chance, um mal rumzugehen, zu gucken, ne, wo sind vielleicht die Hürden, die habe ich vielleicht irgendwas vergessen noch zu erwähnen, was jetzt für den ganzen Kurs wichtig ist. Oder kann auch mal ein Lob verteilen, wenn was gut läuft. Mhm. Was ich dann ganz gerne mache, ist, wenn dann hier Herr Müller und Frau Meier nebeneinander sitzen oder in Bankplatz getrennt sind, bitte anscheinend fertig, haben wir unterschiedliche Ergebnisse raus. Mhm. Und dann sage ich dann, gucken Sie mal, Sie haben unterschiedliche Ergebnisse raus, reden Sie dann mal drüber und überzeugen Sie sich von Ihrem, von dem richtigen Ergebnis. Und erfahrungsgemäß kommen da bei mindestens 95% der Fälle dann oder das Richtige raus, ja, dass Sie sich vom richtigen Ergebnis überzeugen und der andere sieht, ach hier, klar, Fehler gemacht. Aber in der Stunde dürfen Sie Fehler machen, ja, das ist alles okay. Sollen sie manchmal sogar, weil man eben aus Fehlern dann auch lernen kann, dass man diesen Fehler nie nochmal macht. In der Klausur dann hoffentlich nie mehr.
Naja, aber eine Fehlerkultur etablieren heißt ja auch nicht Fehler in den Klausuren etablieren, sondern eher eine Kultur da etablieren, wie man mit Fehler und Fehlern von Studierenden oder auch, also Fehler, die man selber macht, umgeht oder nicht wissen. Ne? Also in der Laudatio heißt es auch, dass du zum Beispiel jemand bist, selbst bei komplexen Nachfragen, wo du auch jemand warst, der gesagt hat, kann ich Ihnen heute nicht sagen, bringe ich Ihnen einmal mit. Und es war verlässlich, dass du es mitgebracht hast und nicht einfach drüber weggegangen bist oder so. Also das ist ja auch eine Art von Umgang mit Fehlerkultur oder Nichtwissen, genau wie du es gerade für die Studierenden beschrieben hast. Ja. Und da eine Kultur als Dozent zu etablieren, ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass da eine dass man angstfrei ist jetzt ein großes Wort, aber jedenfalls das Gefühl hat, ich kann hier auch formulieren, ich habe was nicht verstanden oder ich komme hier noch nicht weiter. Und das scheint dir gelungen zu sein. Habe ich das richtig rausgelesen aus der Laudatio und aus dem, was ich sonst so erfahren habe?
Ich denke schon, ja. Also, und jetzt bezüglich eigener Fehler ist es auch so, ne, dass man eben natürlich, wenn ich nach Feedback frage, höre ich natürlich gerne Lob. So ist es ja nie, ne? Aber wenn da gute Verbesserungsvorschläge dabei sind, ist man ja auch sehr, dann nehme ich die auch an und sage, okay, na klar, die Idee jetzt hier, also oder diese Aufgabe so zu stellen, das ist äußerst unglücklich, weil missverständlich oder sowas, und dann ändere ich das.
Aufgabenformulierung, die große Kunst des Lehrenden, hat mich auch schon oft genug. Mir war die Aufgabe total klar in der Lehre und dann habe ich sie meinen Studierenden gestellt und habe festgestellt, die verstehen, haben sie total anders verstanden als ich, jedenfalls ein Teil der Gruppe. Und das fand ich immer wieder krass, wenn Sachen so eindeutig sind für einen selber und man feststellt, nee, waren sie gar nicht. Mhm. Und ich finde, das passiert einem immer wieder, egal wie lange man in der Lehre ist, passieren einem solche Sachen.
Manchmal kommt es ja einfach darauf an, wie viel Zeit man gerade hat, um was schnell zu basteln, ne?
Und da waren wir ja in der Pandemie alle schnell am Basteln manchmal, weil allein wir methodisch so viel umbasteln mussten in den digitalen Raum. Dafür, und auf den Punkt würde ich gerne noch eingehen, jetzt in der Abschlusshälfte unseres Podcasts oder in dem letzten Drittel, besser gesagt, habt ihr euch aber an der BA auch was überlegt, das nennt ihr Treffpunkt Lehre.
Genau.
Das heißt, ihr habt einen kollegialen Austauschzirkel. Erzähl mal ein bisschen.
Genau, das hat, jetzt muss ich mir überlegen, 2021 angefangen, als unser stellvertretender Direktor, Professor Schweitzer, übrigens auch Lehrpreisträger 2018.
Genau, auch aktiv im HDS-Programm immer mal wieder.
Mhm. In sozusagen eine Austauschrunde gemacht, etabliert hat, E-Learning-Stammtisch hieß das sozusagen, wo man... Mhm. Wo es darum ging, eben sich mal ein bisschen mit den Tools zu beschäftigen, die dann notwendig waren für die Online-Lehre und was es da für Möglichkeiten gibt. Und bin ich auch mit aufgesprungen damals und habe dann einen Impuls gegeben zu Murmelgruppe, / Breakout-Session, also sozusagen, dass man eben die Studierenden mal miteinander reden lassen muss, wie das so funktioniert in der Online-Welt. Irgendwann hat Professor Schweitzer gesagt, er würde das gerne sozusagen in die Hände der jüngeren Kollegen geben, und dann haben sich halt vier Leute gefunden. Professor Michael Weber, der macht übrigens auch gerade einen HDS-Zertifikatskurs, dann Professor Tenji Hara, Lehrpreisempfänger 2020 meines Erachtens.
2021 oder 21, genau.
Ja, irgendwie so in der Dreh, und dann Silvia Schulze-Achatz vom Projekt D2C2. Und ich, die wir dann sozusagen das weiterentwickelt haben, ein bisschen weg von den Tools, weil die Tools oder Werkzeuge sind immer eher nur Mittel zum Zweck. Ja? Da gibt es ja irgendwie eine didaktische Herausforderung, die lösen sollen und Mehrwert schaffen sollen. Und das ist der Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen uns noch mehr über Lehre unterhalten, nicht so sehr über nur Werkzeuge, die halt, ne, also Mittel zum Zweck sind, aber eben nie für sich stehen sollten. Genau, und das gibt es seit, kann ich mir überlegen, Anfang 23 oder sowas. Es muss noch länger sein. Wie auch immer. Schon seit längerer Zeit diesen Treffpunkt Lehre, wo wir uns regelmäßig von Daumen einmal pro Monat zusammenfinden, in unterschiedlichen Besetzungen, je nachdem, wie das Thema ist, ne, was, wenn das, auf wie viel Interesse das stößt, wie zeitig wir es angekündigt haben, spielt auch eine Rolle. Genau, und jetzt hatten wir noch die Chance, ja, auch als Lehrnetzwerk bei der Hochschuldidaktik Sachsen mit unterzukommen, als Lehre im dualen Studium, dass wir dort auch noch ein bisschen sichtbar werden. Genau.
Genau. Also erstmal finde ich, ist das eine super Initiative, und das ist ja was total Tolles, was wir auch immer wieder in unseren Veranstaltungen sehen. Deswegen machen wir auch diese Lehrnetzwerk Support, ob das dann nur die Sichtbarkeit ist für die Netzwerke oder eben auch andere kleine Unterstützung, dass man einfach viel ja von den Kollegen lernen kann oder es auch immer cool ist, so Ideen und Expertise an Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Dafür gibt es die Lehrnetzwerke, und da seid ihr natürlich jetzt mit dem Treffpunkt Lehre auch seit einiger Zeit dabei, und ich glaube somit eines der aktivsten Lehrnetzwerke, weil jeden Monat sich treffen ist ja schon auch was organisiert werden will, und wie du schon sagst, das braucht einen gewissen Vorlauf und
Genau.
Braucht auch ein Engagement dann über die Lehre hinaus. Ne? Das braucht immer Leute, die sowas tragen.
Genau, das stimmt. Wobei das jetzt, wir bei diesem monatlichen Treffen, ne, sagen wir mal, das ist die, der Plan immer so eine Stunde maximal, 20 Minuten Impuls und dann Diskussion. Das ist jetzt aber auch keine tagesfüllende Veranstaltung, wo man jetzt hier viele, viele Redner oder Vorträge organisieren muss für einen speziellen Tag. Also es verteilt sich, nichtsdestotrotz, ne, suchen wir immer wieder Leute, die gerne was vorstellen wollen, irgendwie ein Best-Practice-Beispiel.
Ich durfte auch schon mal da sein, genau. Erinnere ich mich, und habe einige geschockt mit so ein paar sehr bewusst auch gewählten provokanten Thesen, wie die Lehre jetzt sich in den 20er und 30er Jahren meiner Meinung nach entwickeln wird. Das war eine sehr spannende Diskussion dann, weil...
Die ich leider verpasst habe, weil ich an dem Tag nicht da war. Oder
ja, dann müssen wir mal gucken, ob ich irgendwann nochmal provokante Thesen zu Lehre für die nächsten 10 Jahre habe. Dann ja. Können wir da wieder dran ackern. Also war sehr bewusst gewählt, dass es ein bisschen dann auch Diskussionen gibt, dass man ja aus denen, die da sind, auch mal rauskitzelt. Wo sind sie bereit mitzugehen und ja. Wo nicht? Ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, da gehe ich, bei euch hat ja das Semester sozusagen gestartet, ihr seid, soweit ich weiß, ne, ihr seid ja in einem anderen Rhythmus jetzt als die Hochschulen und die Unis.
Genau, also bei uns ist quasi so ein, man kann es fast sagen, ein rollierender Verlauf, ne? Also, dass sich auch aus Raumgründen hier sozusagen die Semester überschneiden und maximal immer 2 Jahrgänge da sind. Jetzt aktuell ist das 6. Semester drin und das 4. Und sobald das 6. Semester dann Mitte April raus ist, kommt das 2. nahtlos über. Also sagen, wir haben eigentlich nur im Sommer mal eine richtige Pause, wenn man in allen anderen Semestern irgendwie unterwegs ist.
Okay. Was planst du im Moment für das 6. Semester? Gibt es irgendwas, was besondere Pläne sind, was du mit denen gerade machst?
Also ich bin gerade eigentlich mit meinen Veranstaltungen im 6. Semester bin ich durch.
Okay.
Da habe ich ein Planspiel im Modul Banksteuerung und ein Wahlpflichtmodul empirische Methoden, wo wir uns halt sozusagen mal mit Daten ein bisschen mehr auseinandersetzen, nicht bloß die liegen auswertungsreif auf dem Platz, sondern auch erstmal, wie kommt man dazu, die zu finden, die ordentlich zusammenzustellen und dann an solchen Themen zu arbeiten. Also jetzt diesmal war Thema finanzielle Bildung zum Beispiel.
Okay.
Genau.
Und auch darüber könnten wir jetzt noch weiterreden, aber unsere Zeit ist fast um. Also weil über Planspiele in der Hochschullehre kann man viel reden, über Wichtigkeit von Themen wie finanzielle Bildung und so kann man total viel reden. Wir kommen aber schon zu unserer letzten Frage, die wir ja aktuell, wir haben ja immer so eine Eingangsfrage, die stellen wir immer seit erster Podcast-Folge und die Abschlussfrage wechselt immer so ein bisschen, aber läuft immer über so ein paar Wochen und Monate. Denn wir haben uns hier ein Thema diesmal gewählt, was so ein bisschen größer ist, im Superwahljahr. Sind wir dieses Jahr im Herbst, sind hier bei uns in Sachsen Landtagswahlen, Europawahlen sind im Frühjahr und Kommunalwahlen. Was wünschst du dir denn als Lehrender an der BA in Sachen Wissenschaftspolitik? Hast du irgendwelche Wünsche?
Also erstmal habe ich ein bisschen Bauchkrummeln, weil sozusagen ich tue mich immer schwer mit Dingen oder damit Dinge zu bewerten, mit denen ich mich nie ausreichend auskenne oder zumindest, wo ich das Gefühl habe, nie so im Detail drin zu stecken. Weil das ganze Thema Politik und wieder was da alles zusammenspielt, ist halt komplex. Ne? Mhm. Und genau das ist der Punkt vielleicht, wo man anknüpfen kann. Ne? Wir haben viele, viele komplexe Probleme, die hier zu lösen sind. Und manchmal sind mir die Antworten, die es gerade so von den verschiedenen Gruppen gibt, einfach zu einfach. Ja? Auf komplexe Probleme gibt es keine einfachen Antworten. Und was da aber helfen kann, um komplexe Probleme zu verstehen und die Zusammenhänge und so, ist Bildung.
Ja.
Und deswegen sage ich oder wünsche ich mir, dass weiter in Bildung investiert wird.
Das ist doch ein super Wunsch. Und diese Idee nochmal aufgemacht zu haben, finde ich ganz großartig und einen ganz tollen Abschluss.
Gerne.
Vielen Dank für das Gespräch, für Einblicke in das, was Lehre lehrpreiswürdig macht. Da kann der ein oder andere spätestens in einem guten Jahr, vielleicht hört sich der eine oder andere die Folge erst an, wenn es darum geht, dass man sich wieder für den Sächsischen Lehrpreis bewerben kann. Den gibt es nämlich nur alle 2 Jahre.
Mhm.
Ihr alle, die ihr zugehört habt, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr den Podcast findet. Ihr wisst in der Zwischenzeit auch, dass wir uns immer über Tipps und Themen und Vorschläge an Gästen freuen. Einfach eine Mail schicken. Lieber Daniel, vielen Dank fürs Gespräch und den Einblick in deine Lehre.
Gerne.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald.
Ciao.
Tschüss.